Guten Morgen, liebe Geschwister. Ein Hinweis vorweg, ich habe mir den Text auf ein Blatt gemacht heute. Falls euch wundert, ich lese schon den Bibeltext, aber damit ich besser damit arbeiten konnte, habe ich auf ein Blatt gedruckt heute mal. Ihr dürft gerne Matthäus 18 schon mal aufschlagen. Und dabei vielleicht über eine Frage nachdenken und mir eine Antwort geben. Was ist Sünde? Zielverfehlung, wenn ich Lippen lesen kann, richtig. Okay. Also wenn ein Sportler am Ziel vorbeirennt statt ins Ziel, ist das auch Sünde. Dann hat er verloren, okay. Übertragen, was Gott so gesagt hat, wenn man das nicht so einhält, wie er meint, wie es richtig ist, dann ist es Zielverfehlung, dann haben wir im Leben auf eine Art verloren. Okay. Andere Ideen, oder? Wenn man Gottes Gebote nicht hält, okay.
Viele Menschen wissen gar nicht, was das überhaupt ist.
Ja, genau, das ist so ein theologischer Begriff.
Viele Menschen definieren das auch anders.
Ein Stückchen Kuchen zu viel vielleicht? Oder eine Verkehrssünde? Oder was meinst du?
Ich darf jedem Leben zum Beispiel Gottes Liebe. Deswegen darf ich auch den Leben vorhaben.
Kann denn Liebe Sünde sein, ist der Satz? Ja, genau. Okay. Also, die Frage ist gar nicht so leicht. Das würde ich sagen, hast du vollkommen recht. Es gibt noch viel mehr Fragen, die da auftauchen. Ab wann ist denn die Sünde dann eine Sünde? Was ist, wenn ich es machen möchte und noch abbreche, bevor ich die Sünde begehe? Wie viel Sünde ist das? Was ist, wenn ich es gut gemeint habe und den anderen trotzdem wehtue dabei? Wie viel Schuld lade ich da auf mich? Oder wie viel schlimmer ist die Sünde, wenn ich es mit Absicht gemacht habe? Was ist mit Unterlassungssünden? Sind die schlimmer als die, die ich aktiv begehe, oder ist das das Gleiche? Wie ist es, wenn ich es wissentlich tue oder wenn ich es mit halbem Unwissen tue? Wie schwer sind die Sünden im Vergleich? Das eine, das andere, was ist schlimmer? Und wie viel Schuld haben die anderen, wenn ich Sünde mache? Aber eigentlich haben ja sie da eine Mitschuld, deswegen habe ich das ja erst gemacht. Ist meine Schuld dann weniger sündig? Oder? Also es ist schon, wenn man ein bisschen nachdenkt, und wird jeder mit gleichem Maß bemessen oder werde ich nach meinem Vorwissen und allem beurteilt und dann der Rico nach seinem Vorwissen? Und wie ist das eigentlich? Also es gibt dann Haufen Fragen und so generell ist das Problem, denke ich, dass wir uns mit Sünde ja gar nicht so gerne beschäftigen. Also ich habe viele Themen lieber in der Bibel als die Sünde. Und letztendlich muss ich aber sagen, mein Leben ist voller Sünde. Und es tut mir ganz gut, mal darüber nachzudenken. Und ich bin froh, Jesus hat eine ganze Predigt über Sünde gehalten. Das ist Matthäus 18. Im Matthäus-Evangelium sind alle Texte um 5 Reden drumherum gruppiert. Die bekannteste ist die Bergpredigt, die kennen die meisten Menschen. Dann gibt es eine Endzeitrede, eine Aussendungsrede für die Jünger. Und dann gibt es auch diese Rede. Und ich sage, das ist die Rede über die Sünde. Manche Ausleger sagen auch, das ist eine Rede über die Gemeinde. Aber ich möchte sagen, der Fokus liegt stärker auf der Sünde als auf der Gemeinde. Und ich bin so froh, dass Jesus das gemacht hat. Eine ganze Rede über Sünde. Weil Jesus, der hat keine Lieblingsthemen oder so, der verengt sich nicht auf gewisse Dinge und was anderes fällt dann runter. Es ist wirklich die umfassende, gesunde Lehre über Sünde bei ihm vorhanden. Keine Verzerrungen. Es ist auch nicht so, dass er uns ein festes Schema gibt, zack, 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 so musst du es immer machen, sondern er predigt eine Herzenshaltung, wie wir denken, wie wir leben, wie wir mit Sünde umgehen. Das offenbart er uns hier in seiner Predigt über die Sünde. Und die wollen wir jetzt so Abschnitt für Abschnitt einfach durchgehen. 5 Abschnitte sind es an der Zahl. Und da gehen wir mal der Lehre über die Sünde auf den Grund. Die Verse 1 bis 5 wollen wir lesen. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Grundlegend müssen wir festhalten, es geht hier um uns. Es geht um mich, um Christian, Lilly. Die Jünger sind gemeint. Den Matthäus, den Petrus, sie alle sind gemeint. Und die Jünger aller Zeiten sind auch angesprochen mit diesem Text. Denn Vers 1 sagt, die Jünger treten zu Jesus und sie fragen ihn. Und er gibt ihnen eine Antwort, die für sie gemacht ist. Und um was geht diese Frage? Wer ist wohl der Größte? Das ist doch die brennendste aller Fragen. Denk an die Kinder. Was spielt eine Rolle? Wer kriegt die meiste Beachtung? Wem hört die Mama am meisten zu? Wer kriegt das meiste Lob in der Schule und die meisten Stempel? Bei den Sportlern, wer hat die meisten Medaillen im Regal? Wer bricht den nächsten Weltrekord? Da opfern die eine Riesenmenge Lebenszeit. In der Politik, was die Wahlen alles kosten. Zum Schluss wollen wir wissen, wer ist der Größte. Im Krieg, die Weltanschauungen treffen aufeinander. Jeder möchte der sein, der bestimmt, der Größere, der Stärkere ist. Ressourcen werden dafür verbraucht, Menschenleben geopfert. Soziale Gruppen, Kollegen, Freunde, Familie. Wer ist der, der die meiste Bewunderung kriegt? Wer ist der, der am schlauesten wirkt? Oder je nach Gruppe, wer ist der, der das dickste Motorrad fährt? Oder der, der die coolsten Tattoos hat? Oder wer den anderen am meisten hilft? Es kann ganz verschieden sein, je nachdem, was wir als groß erachten. Und natürlich fragen wir Jünger uns jetzt, Jesus, wie ist das im Reich Gottes? Ich komme in die Gemeinde und ich folge dir nach. Was ist denn jetzt hier das eigentlich, nach was wir hier streben? Wie kann ich hier der Größte sein? Das ist immer in uns drin. Und Jesus stellt dieses Kind als Antwort hin und sagt, ihr müsst werden wie die Kinder. Was heißt das für dich? Werden wie ein Kind. Was denkst du? Okay. Vertrauen setzt du mit Kind? Mhm.
Kind ist tendenziell wenig besorgt.
Okay, okay. Liegen eure Kindertage schon weit zurück? Könnt ihr euch schlecht erinnern? Ah, da habt ihr noch Ideen.
Weißt du, es ist eine Abhängigkeit.
Okay, aha. Aha. Okay, ihr habt einige Ideen, was ihr mit Kind verbindet, wie ein Kind werden. Wisst ihr was? Ich habe schon viele Sachen dazu gelesen. Ich habe schon ganz viele verschiedene Auslegungen auch gelesen, was ein Kind ist und wie es ist. Der eine sagt, das ist naiv, das glaubt den Eltern alles. Der andere sagt, das ist so vertrauensvoll, der andere sagt, das ist so dankbar für alles und das weiß, wer gut zu ihm ist und wer nicht. Es gibt einen Haufen Spekulationen. Und es gibt sogar eine Sache, die man Kinderevangelium nennt, das baut sich dann nur darauf auf, dass man so wird wie ein Kind. Es gibt alles Mögliche. Ich gebe euch einen Tipp, der Herr Jesus hat selbst die Antwort verraten, was er damit meint. Das ist nämlich eine große Hürde, wenn man das verstehen möchte. Weil der Rest der Bibel, der sagt uns immer, ein Christ, der soll reif werden, der soll ein Mann im Glauben werden, der soll erwachsen werden. Und er sagt uns nie, werd noch naiver. Das gibt's da gar nicht. Jesus hat das nämlich nicht gemeint, dass man wie ein Kind werden soll in all diesen Sachen, was wir so schön gesammelt haben, sondern Jesus hat was anderes gemeint. Und das steht in Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind. Schau dir das Kind an. Das ist kein 2-Meter-Hühne, das ist ein kleines Kind, das ist schmächtig, klein. Das stellt nichts dar. Und in der damaligen Gesellschaft, schau mal, wie die Jünger damit umgegangen sind. Die waren es nicht mal wert, noch gesegnet zu werden, wenn die aufgetaucht sind. Die Kinder haben damals nichts gezählt. Die waren noch weniger wert dann als die Frauen. Die Frauen hatten schon kein Stimmrecht vor Gericht, die Kinder noch viel weniger. Von den Kindern gab es viele, aber die waren nicht viel wert. Gering, klein, unbedeutend und nicht geachtet. Und so stellt Jesus dieses Kind hin und sagt, ihr sucht immer das Große, aber schau mal das Kind an. Das zählt gar nichts bei euch, aber im Reich Gottes ist es umgekehrt. Da muss man ganz klein werden. Das heißt es, wie ein Kind werden. Man muss das suchen, was es heißt, klein zu sein und nicht schauen, dass man groß wird. Also Jesus selber erklärt uns diesen Aspekt, was das Kind auf sich hat. Die ganzen anderen Sachen machen nämlich im Zusammenhang hier eigentlich keinen Sinn. Und letztendlich, wenn wir die 5 Verse anschauen, dann müssen wir sagen, wenn wir jetzt über Sünde nachdenken, dann fängt die Sünde bei mir an. Und welche Sünde ist es, wenn man groß sein möchte? Der Stolz, die Ursünde eigentlich. Und deswegen ist der erste Abschnitt, ich muss die Ursünde bei mir erkennen. Garten Eden, die Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Turmbaum zu Babel, wir werden uns einen großen Namen machen. Überall ist es der Stolz. Und so ist es auch bei uns. Wir wollen immer der Größte sein, weil wir stolz sind. Und Jesus sagt uns zuallererst, wenn es um Sünde geht, denk mal über dich selber nach. Erkennst du nicht den Stolz in deinem Leben? Du willst immer der Größte sein. Selbst in der Gemeinde denkst du noch, wer ist jetzt wohl der Größte? Und habe ich Chancen drauf? Die Ursünde bei mir erkennen, das ist das eine. Und wenn man ein Jünger des Reiches Gottes sein möchte, wenn man da überhaupt hineinkommen möchte, dann muss man das begraben, dass man nach dieser Größe strebt. Da muss man seinen Stolz begraben und dass man was darstellen möchte vor den Menschen. Dann geht es nämlich gerade darum, dass man das Streben nach Größe begräbt und wie Johannes der Täufer redet. Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das ist das, was gilt bei den Jüngern. Das hat Jesus versucht zu erklären hier. Ja, um zum nächsten langsam zu kommen, wie verhält sich nun jemand, der groß sein möchte? Wisst ihr, der Sportler möchte groß sein, also beschäftigt er sich einfach nur mit Sport, mit Ernährung, mit Training, einfach nur, dass er dieses Ziel erreicht. So ist es auch hier. Egal, wo du groß sein willst im Leben, du beschäftigst dich mit diesen Dingen. Du tust Dinge, du planst Dinge, damit du da dieses Ziel erreichst. Vielleicht übernimmst du gesehene oder angesehene Aufgaben, weil du weißt, das bewundern dann die Leute. Wie wir reden, das ist auch davon geprägt. Wer groß sein will, der täuscht vielleicht die anderen. Er lässt Dinge weg, die unvorteilhaft sind. Er erzählt Dinge öfter und größer, die ihn gut dastehen lassen. Vielleicht redet er überhaupt nur deswegen, weil er jetzt was über sich erzählen möchte oder was er getan hat. Und letztendlich ist es ein Mensch ohne Rücksicht, weil ich möchte groß sein. Was das mit dem anderen macht, das interessiert mich da nicht. Die anderen werden dadurch ja immer weiter an den Rand gedrängt. Also ich lebe meinen Stolz aus, wenn ich nach Größe suche. Das ist unweigerlich die Folge. Und deswegen geht es bei Punkt 2 hier weiter und wir lesen Vers 6 bis 10. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde, denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du 2 Hände oder 2 Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du 2 Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Wir halten wieder fest, es geht wieder um die Gläubigen. Wir haben schon gemerkt, wer Punkt 1 verstanden hat, dass man sein eigenes Streben nach Größe aufgibt, der wirkt klein. Der stellt nicht was dar. Wenn man dem begegnet, der macht sich nicht groß. Das ist einer von den Kleinen, die an mich glauben, wie Vers 6 sagt. Und auch Vers 10, die Kleinen, um die geht's. Die ganzen Gläubigen aller Zeiten, die finden wir meistens nicht in den großen Aufzählungen der Reichen und Mächtigen. Das sind alles viele kleine, unbedeutende Menschen. Und wisst ihr was? Jeder dieser Kleinen ist unendlich wertvoll für Gott. Da gibt es sogar extra, die haben Engel oder einen Engel, mehrere Engel, und die sehen, die sind im Himmel vor Gott und sehen alle Zeit Gott. Und diese Engel müssen wohl besonders für diese da sein, dass sie auf sie aufpassen. Also, die sind wirklich besonders. Das sind Gottes geliebte Kinder. Und jetzt gibt es hier einen sehr schlimmen Tatbestand. Es wäre besser, man würde mit einem Mühlstein im Meer versenkt werden, als dass man diese Tat begeht. Also ist das wirklich eine harte Warnung von Jesus. Und er spricht sie nicht an irgendwen, sondern er spricht sie zu seinen Jüngern, zu uns. Aber wisst ihr was? Wir Jünger sind Meister im Ausweichen. Wir sagen jetzt, ja, aber Jesus, ich ein Anstoß zur Sünde oder wir, schau doch mal, wie böse die Welt ist. Das sind wirklich schlimm. Dann sagt Jesus, Vers 7, wehe der Welt, wegen der Anstöße zur Sünde. Natürlich ist das schlimm. Dann sagst du, ja, und auch, schau doch mal, der ist viel schlimmer als ich. Dann sagt Jesus, denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Auch wenn durch den anderen der Anstoß zur Sünde kommt, das ist wirklich schlimm. Zweimal ein Wehe, das ist wirklich eine Drohung von Jesus selbst. Aber Jesus hört nicht auf, sondern er sagt jetzt, wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird. Jetzt ist er doch bei mir. Ich hatte gehofft, er bleibt bei der bösen Welt, aber er kommt zu mir. Jesus redet mit mir persönlich. Jetzt frage ich dich, warum hast du dir noch nichts abgehakt? Und vielleicht sagst du, ja, ich verstehe die Bibel schon wörtlich, aber ich habe mal gelernt, Bild bleibt immer Bild. Das ist auch so. Aber wisst ihr was? Manchmal wünscht man sich, dass das Bild wirklich nur ein Bild ist, aber so bildhaft, wie wir wollen, ist das ja gar nicht. Wir müssen zuerst klären, um welche Sünde es geht. Wir haben schon gesagt, wer groß sein möchte, der drängt die anderen an den Rand, ohne Rücksicht. Er verachtet die Kleinen, das steht in Vers 10. Der Rahmen um dieses ganze Abhacken ist Vers 6 und Vers 10, wo es um das Verachten der Kleinen geht, die an Jesus glauben. Und wenn wir so weiterdenken von dem ersten Abschnitt her, dann müssen wir sagen, das muss jemand sein, der nach Großem strebt, nach seinem eigenen Ansehen lechzt und dafür gewisse Dinge tut und dadurch die Kleinen verachtet. Also, meine Füße, die wollen mich nur ins Rampenlicht tragen. Meine Hände, die wollen nur Dinge tun, die Leute sehen. Ich tue lieber Gitarre spielen, als den Müll wegräumen. Vielleicht die Augen, die blicken nur auf die anderen herab und sehen, was die alles nicht können, was ich aber kann. Mein Mund, ich rede am liebsten bei großen Veranstaltungen nur mit den Leuten, die auch bekannt sind, damit man denkt, ich kenne die alle. Aber irgendwie den unbedeutenden Christen am Rande, der ist mir gar nicht so wichtig. Vielleicht bräuchte der aber gerade meine Worte und meine Aufmerksamkeit, meine Zeit. Mein Mund, er erzählt lieber einfach das, zum Beispiel bei der Predigt. Ich erzähle gerne lauter Beispiele, wo ich gut wegkomme. Aber meine ganzen schlechten Beispiele, die lasse ich lieber daheim im stillen Kämmerlein. Die erfährt dann keiner. So kann man sich auch groß machen. Und der Herr Jesus sagt, überlege, das verachtet die ganzen Kleinen. Wenn du nur gut von dir selber redest, vielleicht ist jemand da und er denkt, der ist so viel besser als ich. Ich bin ja so schlecht. Und der Kleine wird dadurch ein Anstoß zur Sünde gegeben. Und da sagt der Herr Jesus, reiß deinen Dienst aus deinem Leben, hack die ganzen Aufgaben aus deinem Kalender. Es ist besser, deine Füße tragen dich nie mehr zur Kanzel nach vorne. Es ist besser, dein Mund wird nie mehr laut beten in der Gemeinde, bis du nicht gelernt hast, dass es nicht um dich geht, sondern ums Reich Gottes und nicht um dein eigenes Reich. Egal was es ist, es muss aus deinem Leben verbannt werden. Weil sonst baust du dein eigenes Reich und nicht das Reich der Himmel. Und warum ist ja von ewiger Strafe die Rede? Ich denke, es ist deswegen, weil ein Stolzer nie den ersten Schritt verstanden hat. Er hat nie verstanden, dass es hier ums Reich Gottes geht und nicht ums eigene Reich. Dass Jesus nachfolgen heißt, nicht mehr selber was sein wollen, sondern alles eigene aufgeben. Wer das nicht verstanden hat, Der kann auch in Gemeinden auftauchen und etwas tun. Aber am Ende muss man sagen, er hat nie das Reich Gottes gesehen. Er hat es nie verstanden. Und auch in der Ewigkeit nicht. Der Anstoß zur Sünde, das ist etwas schwierig zu verstehen, aber wir müssen sagen, das ist wohl, der andere denkt dann immer mehr, ich bin ja so viel schlechter, was der alles kann, ich kann echt gar nichts. Und wisst ihr, was es macht? Irgendwann fängt er an und sagt, ich will auch jemand sein. Und dann fängt er auch an. Das ist wie bei den Kindern. Der eine erzählt immer und irgendwann denkt der andere, ich will aber auch mal gehört werden und fängt auch das Erzählen an und alle reden durcheinander. Und so fängt in der Gemeinde dann auch das Täuschen, sich darstellen und alles an, wenn der eine denkt, ich will auch so groß sein wie der. Und dann habe ich ihm einen Anstoß zur Sünde gegeben. Weil ich hätte eigentlich mal sagen müssen, dass ich selber nicht toll bin, dass nur Jesus der ist, der alles tut. Und so ist mein Anstoß zur Sünde, wenn man groß sein will. Und man bringt die Gläubigen zu Fall, weil sie auf einmal ihrer eigenen Größe hinterherrennen statt Jesus. So kann man das Reich Gottes zerstören. Also die Ursünde bei mir selbst erkennen, sagt Jesus, und jetzt die Ursünde in jeder praktischen Form bei mir beseitigen. Das sind die ersten zwei Punkte. Erkennen und dann die Ursünde in jeder Form bei mir beseitigen. Und jetzt sagst du, na gut, aber Christen sündigen doch. Wie ist es denn, wenn sich jetzt ein Christ da mal verirrt? Was ist eigentlich dann? Und Jesus sagt, es geht weiter. Nach Ursünde in mir erkennen und die Ursünde in jeder Form beseitigen, kommen wir jetzt dazu, dass die Sünde mal bei wem anderen ist. Jetzt geht es mal nicht um mich, sondern um den anderen. Es ist jetzt eine Verirrung hier. Es kommt Vers 11 bis 14 und es geht immer noch um die Jünger. Auch wenn es hier ums verlorene Schaf geht, das verlorene Schaf ist in Lukas wohl für Ungläubige zu verstehen, aber hier sind wir gemeint. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Was meint ihr? Ihr müsst mir dann die Antwort geben. Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Ist es jetzt normal, dass der Hirte 100 Schafe in den Bergen stehen lässt, um eins zu suchen? Wäre es für ja? Und wer ist für Nein? Okay. Wenn man sie vorher einzäunte und alle festbindet irgendwie. Aber da hast du nur ein Problem, du bräuchtest eine Glaskuppel, weil wenn der nächste Bär oder irgendwie Gebirgskatze kommt, dann kann er sie gut fressen, wenn sie eingesperrt sind. Also, wir müssen mal sagen, eigentlich lässt der Hirte die Schafe nicht allein zurück. Eigentlich ist dem Hirte das eine egal, wenn die anderen 99 dafür überleben, weil allein vom Hirten hängt ab, ob sie überleben oder nicht. Und es wäre total komisch, wenn der Hirte die ganzen anderen bei den Abgründen, bei den ganzen wilden Tieren in der Dunkelheit, wenn der zurückkommt, da kann er alle anderen verstreut über alle Hügel wieder einsammeln. Da hat er mehr Arbeit, als wenn er eins verloren gehen lässt. Aber der Hirte ist anders. Der geht sogar diesem einen Schaf hinterher. Und er freut sich sogar am Ende noch mehr über das eine als über die anderen 99, die eh alle in Sicherheit waren für ihn. Und das zeigt uns doch genau, wie Gott ist. Für uns ist normal einer nichts wert, wenn wir dafür viele andere haben. Aber für Gott ist es schon so. Also wenn sich einer der Geschwister verirrt, wenn ein Bruder sich irgendwo verirrt, das ist für Gott trotzdem noch ganz viel wert, dieser Mensch. Und er geht dem nach. Das ist nicht, dass er für ihn dann nichts mehr wert ist. Für ihn ist jedes einzelne seiner Kinder es wert, dass er danach sucht, bis die Freude wieder einkehrt. Und Vers 14 sagt uns jetzt, es gibt uns einen Blick in das Herz Gottes. Da steht, es ist auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Sein erklärter Wille, der erklärte Wille des Himmels ist, dass nicht ein Bruder, der sich irgendwo verirrt, irgendwo total auf Abwege kommt und irgendwo das ganze Leben verloren geht, sondern er möchte ihn retten. Der Sohn des Menschen ist auf die Erde gekommen, um zu retten, was verloren ist. Grundsätzlich, so ist das Herz Gottes. Es geht um das Herz Gottes. Er möchte retten, was verloren ist. Und was meinst du, wenn eins seiner Kinder auf einen Abweg kommt? Will er nicht dieses Kind auch wieder zurückholen, wo er doch der größte Retter in diesem Universum ist? Er will schon Sünder retten. Wie viel mehr will er seine Kinder wieder zurückführen in die Herde? Und deswegen ist das Dritte hier Gottes Ziel, den Verirrten retten. Ich meine, es gibt verschiedene Arten von Verirrungen. Vielleicht Leute, die etwas weiter verirrt sind. Wir könnten auch sagen, die sind oft verwirrt. Das gehört da irgendwie zusammen. Und das braucht schon Zeit, wenn man sich mit solchen Leuten auseinandersetzt. Da muss man sich öfter als einmal wohl zusammensetzen und für sie beten, mit ihnen reden, sie verstehen. Und das könnte durchaus Zeit sein, die uns dann fehlt. Ich sag mal im Sinne des Textes, dass wir mit anderen Schafen auf unserem heiligen Hauskreisberg verbringen oder auf unserem heiligen Sonntagshügel. Das ist Zeit, die wir für andere hier opfern würden. Aber wisst ihr was? Gottes Herz schlägt für diese Leute. Er hat sie gerettet, er möchte sie gerne wieder zurücksehen in seiner Herde. Er kam aus dem Himmel, um Verlorene zu retten. Und wie viel mehr möchte er jetzt, dass seine Kinder bei der Herde sind? Und deswegen ist es ja gerade die Verantwortung der Hirten, dass sie einen Blick haben für die, die sich verirren und die verloren gehen. Also es hat nicht jeder von uns jetzt mit irgendwas, sagen wir, es war einer hier und der verirrt sich etwas, hat irgendwelche Zweifel, kommt den nächsten Sonntag und dann auch wieder nicht. Übernächsten Sonntag möchte ich hier mit euch singen und keiner ist da, weil alle sitzen bei dem zu Hause und sagen, ich muss ja mit dem auch meine Zeit verbringen. Dann haben wir das nicht richtig verstanden. Sondern ich denke, im angemessenen Maß muss sich gerade der, dem die Seele mit anvertraut ist, sein Ältester, sein Hauskreisleiter, gerade der muss schauen, wo bist du, wo bleibst du, wie geht's dir? Weil wir einfach verstehen müssen, jeder Mensch hat für Jesus unendlich viel Wert. Selbst einer, der sich gerade verirrt von uns. Weil unsere Tendenz ist ja doch, einer ist nicht so viel wert, ich bin lieber bei den anderen so dabei. Aber für Jesus ist es anders. Er gibt niemanden vorschnell auf. Also es ist der Wille des Himmels, Gottes erklärtes Ziel, den verirrten Bruder zu retten. Und wir merken, es geht um unser Herz, ich und die Sünde in mir, ich und die Sünde, wie sie sich auswirkt in meinem Leben, der Stolz. Und dann auch, wie ich jetzt mit wem umgehe, der sich mal verirrt. Und dann kommt jetzt der vierte Abschnitt, da geht es wieder einen Schritt weiter. Nämlich, jetzt kommt schon ein Bruder, der sündigt und dem er zurechtweisen muss und der dann auch nicht so hört und so. Hier im Abschnitt mit dem verlorenen Schaf, das war ja doch eine Verirrung. Verirrung könnte ja auch sein, ich habe überhaupt nicht gemerkt, was ich da falsch mache. Der Johann kommt zu mir und sagt, du Jonas, überleg mal, was du da machst, ist nicht verkehrt. Und ich, oh, ja, hast du eigentlich recht, das ist nicht so angenehm, aber meine Verirrung ist vielleicht schnell behoben und ich bin wieder dabei. Das ist, kann auch eine Verirrung sein. Aber jetzt kommt schon ein Bruder, der sündigt ganz klar und muss zurechtgewiesen werden. Wir kennen jetzt den nächsten Abschnitt für das Thema Gemeindezucht, da wird er oft hergenommen. Da gehört er ja auch hin. Und trotzdem muss man sagen, Jesus möchte jetzt kein starres Schema aufstellen. Du musst reden, da muss der Nächste mit ihm reden und dann muss die Gemeinde das nochmal hören und dann haben wir alle Haken gesetzt, dann können wir jemanden ausschließen, erst dann. So ist das nicht gemeint als starres Schema, sondern man muss das Herz Gottes verstehen, schon vorher die drei Abschnitte, selber demütig werden, selber sein Leben anschauen, das Herz Gottes bekommen, nämlich dass man das Verlorene retten möchte und zurückgewinnen möchte. Und dann ist hier jetzt Gottes Methode, die Gemeinschaft der Gläubigen. So holt er nämlich Verlorene zurück oder verirrte Brüder zurück. So bewahrt er auch seine Gemeinde. Vers 15. Wenn aber dein Bruder gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich? So hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist toll. Das ist nämlich das, was der Abschnitt vorher sagt. Das Herz Gottes möchte den Verlorenen retten. Und genauso ist es hier. Du hast ihn zurückgewonnen. Da ist Freude im Himmel. Mehr als über 99, die nicht verloren war. Er ist wieder zurück in der Herde. Wir arbeiten wieder gemeinsam am Reich Gottes. Trotzdem weise ihn zurecht. Eine Zurechtweisung bleibt eine Zurechtweisung. Wenn ich dir sage, du bist getauft, was du da machst, ich weiß nicht, aber das wirkt so, als hättest du nie die Seiten gewechselt, als wärst du immer noch auf der anderen Seite des Wassers und würdest immer noch für dich selbst leben. Also eine Zurechtweisung ist einfach was, was nicht schön ist für uns Menschen. Das hören wir nicht gern. Vielleicht gerade, weil wir stolz sind. Aber die muss trotzdem geschehen. Weil wir müssen die Wahrheit in Liebe unserem Bruder sagen. Und insgesamt ist jetzt unser ganzes Vorgehen geprägt davon, dass wir denjenigen zurückgewinnen wollen. Das sagt Jesus hier. Und wir können jetzt aus diesem Text einige Dinge erkennen, wie dieses Vorgehen ist. Natürlich auch diese Schritte, dass man diskret vorgeht, erstmal alleine mit wem redet und dann mehrere hinzuholt. Aber wir können noch mehr rauslesen. Ab Vers 16 mal hört er aber nicht. Das ist jetzt der Worst Case. So nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Also gerecht soll es zugehen. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Kurze Aufzählung, was diese zwei Verse uns sagen. Es heißt, es soll fair zugehen, wenn um Sünde mit einem Bruder geredet wird. Es muss angemessen sein, erstmal alleine, zu zweit. Das muss auch diskret erstmal sein und später wird es öffentlich. Hart aber herzlich, die Sünde wird genannt und trotzdem möchte man ihn zurückgewinnen. Wir suchen das Gespräch und den Bruder. Wir ziehen uns nicht alle zurück, sondern wir suchen ihn, um ihn zurückzugewinnen. Es ist konsequent und wenn wir so weiter überlegen, es entspricht wirklich den vorher genannten Abschnitten, dass wir hier nicht jemanden ausschließen wollen, weil wir unser eigenes Reich bauen und der uns nicht passt. Das gehört auch dazu. Okay, jetzt steht da am Ende wie ein Heide und ein Zöllner. Was heißt das denn nun? Was habt ihr denn für eine Idee? Was meint Jesus, ein Heide und ein Zöllner? Heißt es, wir sollen den nicht mehr anschauen? Weil die Juden haben ja Heiden und Zöllner auch nicht gerade angeschaut, haben lieber die Straßenseite gewechselt. Oder ist es mehr, wie die Christen das verstehen, so dass die Heiden und Zöllner, da ist Jesus hingegangen, die müssen wir gewinnen. Diese beiden Positionen gibt's. Der eine sagt so, der andere so. Ich denke, Jesus hat das mit Absicht gesagt, weil es ist beides. Jesus sagt mit Absicht nicht mehr, dass es ein Bruder ist. Weil wer so lebt, dass er sich gar nichts sagen lässt über wirklich Sünde, die ein Tatbestand ist, wo jeder sagt, das ist wirklich Sünde, sodass sogar die ganze Gemeinde zustimmt und sagt, du musst es ändern. Wer sich da noch weigert, da müssen wir sagen, wir können dich nicht Bruder nennen, da bist du ein Heide und ein Zöllner. Da müssen wir können nicht Abendmahl mit dir feiern, wir können auch nicht hier mit dir beten, du betest schön und eigentlich spricht dein Leben ganz anders. Das passt nicht zusammen, da müssen wir uns trennen. Genauso können wir nicht dabei sein, sagen wir, er war früher alkoholabhängig. Ich kann nicht hingehen, weil ich möchte ihn ja gewinnen und mit ihm trinken. Das ist ja genauso unlogisch. Also weder geistliche Gemeinschaft noch seine sündige Aktivität, da kann ich nicht mit ihm mitgehen. Aber auf der anderen Seite möchte ich ihn ja auch gewinnen, weil es ist Gottes Herz, den Verlorenen zurückzugewinnen. Und deswegen muss ich trotzdem nach ihm sehen. Vielleicht ist es wer aus meiner Familie. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt bist du für mich gestorben. Du kannst ausziehen aus meinem Haus und anrufen brauchst mich auch nicht zu Weihnachten. Machen manche Sekten so, aber Jesus hat das nicht so gelehrt. Man soll hier nicht alles abbrechen. Man muss immer noch mit ihm leben und ihn zurückgewinnen. Aber trotzdem, wir können nicht die Sünde mitmachen. Wir müssen ihm die Wahrheit immer wieder sagen. Und wir können auch nicht geistliche Gemeinschaft mit ihm pflegen, als wenn nichts wäre. Ein ganz anderer Fall, Anmerkung nur am Rande, sind jetzt ihr Lehrer. Wenn einer wirklich da was Falsches erzählt, da gibt es andere Bibelstellen, die soll man ja nicht mal grüßen oder ins Haus aufnehmen, aber das ist eben, weil es da um was viel Schlimmeres geht. Okay, soweit, so gut. Bis jetzt ist das Thema noch einfach gehalten und jetzt sagt Jesus wahrlich in Vers 18. Und da muss man schon lange überlegen. Weil jetzt kommt das wirklich Wichtige zu diesem Thema. Jetzt sagt Jesus, das, was wirklich wichtig ist, wenn ein Bruder gar nicht umkehren möchte, trotz klar erkannter Sünde, sogar seitens der ganzen Gemeinde. Vers 18 bis 20. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Binden und lösen steht hier am Anfang. Geschichtliche Erklärung dazu, der hohe jüdische Rat, der durfte binden und lösen, das heißt, der hatte eine gerichtliche Hoheit, dass er sagen durfte, das ist erlaubt und das steht unter Strafe. Das ist so ein Ausdruck da. Also, wenn du das tust, dann werden wir dich binden und ins Gefängnis bringen, so könnte man sich das merken. Und bei dem anderen bist du frei, da gibt es keine Fesseln. Binden und lösen. Ja, was heißt das jetzt aber? Es geht ja um Gemeindezucht. Heißt Vers 18 jetzt, dass die Gemeinde über die Ewigkeit gebietet? Wenn wir den ausschließen, dann ist er auch vom Himmel ausgeschlossen. Und wenn wir sagen, der ist noch dabei, der ist auch im Himmel noch dabei. Heißt Vers 19, wenn man das so denkt, wir können über das Handeln Gottes gebieten. Weil das, über was wir bitten, ich brauche nur einen zweiten dazu, wenn wir zusammen beten, dann muss Gott das tun. Können wir das? Und Vers 20, wir müssen uns nur zu zweit oder zu dritt treffen und dann können wir irgendwo eine spezielle Präsenz Jesu herbeirufen, wo er besonders anwesend ist. Können wir über die spezielle Anwesenheit Jesu gebieten? Ich meine, wenn wir die aus dem Zusammenhang nehmen, die Verse, dann kann man das schnell mal behaupten, jetzt ist Jesus besonders da. Jesus hat aber versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich weiß nicht, wie er noch mehr anwesend sein soll. Also da sind schon mal irgendwie Probleme mit dieser Sichtweise. Auch, dass man Gott zu allem zwingen könnte, wenn man einfach übereinkommt über eine Sache und betet. Ich denke nicht, dass wir schon erlebt haben, dass Gott alle Gebete einfach erhört, nur weil zwei oder mehr dafür beten. Also müssen wir noch überlegen. Bisher war es doch so, Vers 4, es geht um das Reich der Himmel. Vers 10, es geht um die Engel im Himmel und auch den Vater, der im Himmel ist. Und dann Vers 11 bis 14, der Menschensohn kommt aus dem Himmel herab. Und Vers 14 dann, es ist der Wille des Vaters im Himmel. Und immer ist es so, dass wir uns danach richten, was der Himmel tut. Es ist niemals umgekehrt. Warum sollte es hier jetzt auf einmal anders sein? Das macht keinen Sinn. Was müsste es also umgekehrt jetzt heißen, wenn der Himmel der ist, der bestimmt, was hier geschieht? Vers 18, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Jetzt hilft es, wenn man mal in einen Sprachschlüssel guckt und da steht die Zeitform, und dann weiß man, dass hier in der deutschen Bibelübersetzung ein kleiner Fehler drin ist. Die haben nämlich unterschlagen, dass das in der Zukunft schon vergangen sein wird. Ich lese euch mal vor, wie das heißen würde. Also, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden worden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst worden sein. Und dann kann man das nämlich so verstehen, was der Himmel schon entschieden hat, das entscheiden wir auch auf der Erde. Was im Himmel schon lange klar ist, dass ein Ehebrecher nicht in der Gemeinde sitzen darf und Brot bricht mit uns, das müssen wir auch hier entscheiden. Was im Himmel schon entschieden worden ist, das entscheiden auch wir. Das ist Gemeindezucht. Wir tun den Willen des Himmels. So rum ist das. So rum macht das für mich Sinn. Und das finde ich auch ganz toll, weil es ist wirklich in zweierlei Hinsicht sehr gut. Wir fragen, was sagt Gott dazu? Was sagt der Himmel dazu? Und das ist eine Hilfe. Weil wenn die Ältesten irgendwann sagen, oder die ganze Gemeinde, es ist ja eine Gemeindesache, sagt, wir müssen dich ausschließen, du hörst überhaupt nicht auf Gottes Wort und auf uns, dann haben wir hier die Autorität. Der Himmel hat gesprochen, dass ein Ehebrecher nicht in der Gemeinde sitzen darf. Das ist eine andere Autorität, als wenn das nur so die Gemeinde entschieden hat. Und gleichzeitig ist es ein Schutz, nämlich für den, der ausgeschlossen wird. Weil es ist ein Thema, wo leider auch oft Missbrauch betrieben wurde in Gemeinden. Und gerade der Vers sagt uns eigentlich, dass hier keine Willkür herrscht, sondern man muss nach dem himmlischen Willen fragen. Unser Machtstreben oder dass jemand sich groß machen will und gewisse Leute aus der Gemeinde kicken möchte oder so, das hat hier keinen Platz, weil das ist nicht der Wille des Himmels. Das darf hier nicht sein. Und was auch noch ist, hier geht es immer um mehrere. Das kommt auch in diesem Vers vor. Da geht es niemals, dass einer alleine entscheidet, wer in die Gemeinde darf und wer nicht. Das gibt es ja auch nicht. Und genauso ist es jetzt, also nicht wir entscheiden über die Ewigkeit, dass wir hier ausschließen und der wäre vom Himmel ausgeschlossen, sondern eigentlich bestimmt der Himmel über die Erdenzeit. So ist es. Der Himmel bestimmt, was hier los ist. Und so ist es jetzt auch in Vers 19. Weiter sage ich euch, denn wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so sollen sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Und da sitze ich immer da und überlege, irgendeine Sache. Was meint jetzt Jesus? Warum sagt er das? Es geht ja nicht um alles. Wir haben ja hier einen Zusammenhang. Was ist diese Sache, um die es geht? Und das ist wirklich sehr schwierig, weil die Fälle sind alle sehr verschieden. Wenn es mal so weit ist, dass man jemanden ausschließen muss als Gemeinde, dann ist es oft auch kompliziert. Und da muss man wirklich beten um irgendeine Lösung, dass Gott einem Klarheit schenkt. Der Bruder sündigt und sündigt weiter. Was machen wir? Es ist so schwer zu entscheiden jetzt. Und jetzt machen wir was? Wir sitzen zusammen als Brüder und wir beten. Wir ringen um den Willen des Himmels. Wir reden, wir wälzen die Schrift, um den Willen des Himmels zu erfahren. Um dann irgendwann auch übereinzukommen, weil oft sind die Meinungen auch noch verschieden. Und wie kommen wir jetzt überein? Wie kommt jetzt da eine Entscheidung zustande, dass man sagt, jetzt müssen wir aber doch hier eine harte Maßnahme ergreifen? Und da hilft uns jetzt Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da sitzen zwei oder drei Hirten, sie beten und ringen, sie wälzen die Bibelstellen, sie überlegen die Lebenssituation des Gemeindeglieds, was dazu geführt hat, wie jetzt die Umstände sind. Es gehört so viel dazu. Und dann erfahren sie den Willen des Himmels. Und warum? Weil sie miteinander reden, weil sie miteinander beten und denken, weil sie miteinander über die Schrift reden und über das Leben des Gemeindeglieds, was der Sünder hat im Leben. Und dann offenbart sich da Jesu Geist, Jesu Denkweise, wie er ist, sein Wesen. Der eine sagt, ja du, wie machen wir? Sollen wir es so machen? Aber dann sagt der andere, ja, aber schau doch mal, der hat da noch das Problem und eigentlich, da hat er noch Druck von der Familie in die Richtung. Und dann sagt er, okay, vielleicht warten wir noch eine Woche und dann redest du mit ihm. Und so, es sieht nicht einer alles. Aber wenn zum Beispiel ein paar Älteste zusammen reden, dann sagt Jesus, dann werden die in meinem Namen irgendwann entscheiden, wenn sie beten und über die Sache übereinkommen wollen. Wenn sie wirklich nach dem Willen des Himmels fragen. So passen diese drei Verse sehr gut zusammen. Und dabei ist das große Ziel, dass der Bruder gewonnen wird. Also Vers 20 heißt, Jesus offenbart sich gerade dann, wenn man gemeinsam über Gemeindezucht betet und berät. Es ist nichts Besonderes, Mystisches oder irgendwas, dass Jesus da nochmal erscheint oder durch die Reihen wandelt. Aber er zeigt sich in der Entscheidung, die getroffen wird. Da ist genau, wie Jesus denkt. Da ist genau sein Geist, wie er ist. Demütig, den Bruder gewinnen und trotzdem die Herde schützen vor Sünde und wirklich eine harte Grenze ziehen. Das ist alles dabei. Vers 19. Irgendeine Sache ist wohl hier im Zusammenhang, dass man eine Lösung findet für dieses schwere Problem, wie gehen wir damit um, dass unser Bruder nicht auf uns hört. Und Vers 18 sagt uns dann, dass wir zu Sünde in der Gemeinde nur das sagen und entscheiden, was Gott im Himmel schon lange dazu entschieden hat. Und natürlich haben wir die Herzenshaltung der ersten drei Abschnitte im Hintergrund, wenn wir hier Gottes Methode anwenden, die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist da, um Verirrte zu retten. Nur gemeinsam wird hier gebetet, beraten und ausgeschlossen und ermahnt. Das alles gehört dazu. Der Himmlische wird durch unseren Umgang mit der Sünde offenbar. So könnte man das auch sagen, dass Jesus in unserer Mitte ist, so wie wir damit umgehen. Und am Ende ist dann wohl sogar möglich, dass man erlebt, dass die Gemeinschaft der Gläubigen, wenn sie so agiert, wie hier beschrieben, dass sie so ist, dass Gott dadurch den Bruder sogar zurückgewinnen könnte. Das wäre dann ein wirkliches Fest. Und eine Anmerkung, wenn man vorher schon keine Gemeinschaft mit demjenigen hatte, wenn danach alle zu ihm hinrennen, das ist dann irgendwie seltsam. Man muss schon vorher die Gemeinschaft so gepflegt haben, dass man danach auch noch hingehen kann und sagt, du, es ist schade, dass du nicht mehr da bist. Da frage ich mich manchmal, wenn jemand von euch mal durch irgendeine Sünde von der Gemeinde wegkommt, wirst du überhaupt die Gemeinschaft mit uns vermissen? Das frage ich mich da, ob ich da noch nicht viel lernen muss. Also, die Ursünde bei mir erkennen, die Ursünde in jeder Form beseitigen, Gottes Ziel, den Verirrten retten, Gottes Methode, die Gemeinschaft der Gläubigen, die betet, ringt nach dem Willen des Himmels, fragt. Und die Sünde bei mir, die Sünde, die Verirrung, die hartnäckige Sünde, aber jetzt gibt es noch was Schlimmeres. Und das ist, wenn jemand gegen mich sündigt. Vers 21. Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Was ist jetzt da los? Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm seine Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Vielleicht hatten wir vorher noch ein bisschen Abstand zum Bruder, weil es ja nicht uns betroffen hat, aber jetzt trifft's mich. Vielleicht hat mich ein Bruder betrogen, hat mich beleidigt, hat mich ausgenutzt, hat mich ungerecht behandelt, hat schlecht über mich geredet, es könnte sonst was sein. Vielleicht ist dir auch bei den ersten vier Abschnitten schon wer eingefallen, der dich mal da falsch behandelt hat. Und wisst ihr was, das fällt uns dann so schwer, dem zu vergeben. Wie kann der nur so mit mir umgehen? Vielleicht spielt man gerade seine Machtposition aus. Ich bin jetzt der, der hier vergeben darf. Aber ich halte es lieber zurück. Oder ich sag's, aber trotzdem lasse ich ihn eigentlich noch die Kälte spüren. Vielleicht mache ich ihn sogar bei einer Gelegenheit mal durch eine Bemerkung etwas kleiner. Es kann einiges sein, wie man unbarmherzig mit seinem Bruder umgeht, der mal gegen einen gesündigt hat. Und wisst ihr was? Da sind wir schon wieder beim Anfang der Geschichte. Punkt 1. Die Ursünde in mir selbst. Da ist ja wieder mein Stolz. Eigentlich habe ich doch ziemlich wenig verstanden vom Reich Gottes. Und wenn man das jetzt durchgängig durch sein ganzes Leben so macht, dann muss ich mich am Ende fragen, ob der Herr nicht zu Recht hier von der ewigen Strafe spricht. weil dann hat man wieder gar nichts vom Reich Gottes und von der Vergebung Jesu verstanden. Wenn man nur unbarmherzig ist mit seinen Geschwistern, da fragt man sich, ob so jemandem überhaupt so viel Sünde vergeben wurde. Wo ist seine Liebe und seine Barmherzigkeit? Und deswegen hier der letzte Hinweis. Hier sind 10.000 Talente die Rede. Umgerechnet 60 Millionen Denare. Wenn du 5.000 Jahre lang 300 Tage arbeitest, 500.000 Arbeitsleben lang arbeitest, also 5.000 mal 40 Jahre arbeiten würdest, dann würdest du die Summe zusammenkriegen, also das ist mit deinem Leben niemals aufzuwiegen, diese Schuld, die der hier hatte. Also es ist nur ein Beispiel, weil so viel Schulden konnte der in seinem Leben gar nicht anhäufen. Da merke ich genau, was gemeint ist. So ist es bei mir. Das ist meine Sünde und meine Schlechtigkeit, all die Gedanken, Taten, Worte, die Verfehlungen, alles, was bei mir zu finden ist, das alles hat mir der Herr vergeben. Die Abrechnung ist getilgt. Mir ist wirklich so viel vergeben. 5.000 Leben würden nicht ausreichen, um die Schuld zu bezahlen. Aber Jesus hat bezahlt. Gott ist wirklich barmherzig. Wenn einer barmherzig ist, dann er. Er ist wirklich der Retter, der aus dem Himmel kam. Und so schließt Jesus hier die Lehre über die Sünde auch ab. Er hört damit dass uns so viel vergeben ist und dass es auch keinen Grund gäbe, unbarmherzig zu sein. Damit haben wir die 5 Punkte. Die Ursünde bei mir erkennen, die Ursünde bei mir in jeder Form beseitigen, Gottes Ziel, Gottes Herzensanliegen, den Verirrten retten, Gottes Methode, die Gemeinschaft der Gläubigen, die nach dem Willen des Himmels fragt, und dann unser größter Fehler, unsere Unbarmherzigkeit. Und dabei unsere größte Stärke, das könnten wir noch anfügen, ist Gottes Barmherzigkeit. Das ist die Lehre Jesu über die Sünde gewesen. Und vielleicht sollten wir mit diesem Vers da abschließen, den hat der Johann halt vorgelesen und der passt so gut. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Herr Jesus, du hast uns so viel vergeben. Du hast mich befreit von meinen Sünden. Du hast mich zu deinem Kind gemacht. Wir dürfen dir nachfolgen. Und unsere Schuld ist so groß gewesen. Aber du hast uns alles vergeben. Herr, wir bitten dich, zeig uns, wo unser Stolz noch sitzt. Lass uns ihn erkennen und ausräumen. Hilf uns zu vergeben, weil du uns doch so viel vergeben hast. Was sind diese anderen Sünden schon im Vergleich zu dem, was wir vergeben haben von dir? Ich danke dir, Herr Jesus, dass du der bist, der aus dem Himmel kam, um zu retten, was verloren ist. Amen.